Zurück zur Kindergeschichte mit dem Storch. Mit dem Storch und mit diesem großen Wunder. Die Kinder waren sich vorher sicher, dass Gott so etwas tun kann. Wie geht es euch, wie geht es uns als Erwachsenen mit dieser Geschichte? Trauen wir Gott so etwas zu? Oder sind wir da vielleicht realistischer? Kann er wirklich so etwas machen? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich habe mir vorher gedacht, ja, das ist wirklich ein Vorbild. Und wie es in der Geschichte um Seemänner geht, ging es ja auch schon in der Textlesung um Seemänner, die da einen Sturm erlebt haben auf dem See Genezareth. Und als jemand, der selber auch schon auf dem Meer unterwegs war und einen Sturm erlebt hat, hat mich dieser Text immer schon sehr angesprochen. Die Neue Zürcher Bibel sagt, da stand er auf, Jesus, und er schrie den Wind an, und er sprach zum See, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es trat eine große Windstille ein. Ich finde das ein unglaublich schönes Bild. Dieser laute Sturm, diese Wellen, diese Unruhe, diese Angst und Jesus, der aufsteht und diesen Wind anschreit. Und er sagt, so und jetzt bist du still. Und dann kommt diese Windstille, diese Flaute. Und alles legt sich. Ich habe einmal 90 Stundenkilometer Wind erlebt in einem kleinen Segelboot mitten in der Adria. Man wird zum Spielball von den Wellen. Es hat gleichzeitig geregnet und diese Regentropfen waren wie Nadelstiche im Gesicht. Es war schwierig, das Boot zu steuern. Alles schaukelt. Und je stärker der Wind wurde, desto mehr haben wir alle gemerkt, im Endeffekt sind wir einfach ausgeliefert. Das sind große Kräfte. Mächtige Wellen, mächtiger Wind. Aber Jesus kann einfach den Wind anschreien und der Wind muss schweigen. Und das ist das, was man sich in dieser Situation wünscht. Dass es ruhig wird und dass es still wird. Es war im Sommer 2008, als ich mit dem Auto unterwegs war nach Slowenien, um auch eine Woche zu segeln. Es war die Zeit, wo ich genau meine Prüfung hatte auf dem Meer. Ein Spezialist war da und wir mussten ihm zeigen, dass wir alles beherrschen. Und ich war unterwegs durch Österreich und habe dann Radio gehört und hörte das Wort zum Sonntag. Und es war ein niederösterreichischer Theologe, der das gehalten hat, ein Religionspädagoge, ein Religionslehrer. Und er hat genau über diesen Textabschnitt gesprochen mit dem Sturm. Und ich habe mir nur gedacht, hoffentlich haben wir keinen Sturm bei unserer Segelprüfung. Den hatten wir zum Glück auch nicht. Wir hatten gerade so viel Wind, dass wir die Manöver fahren konnten. Es war sehr gemütlich. Und er hat diese Geschichte erzählt und hat auch erwähnt, dass 1986 die Leute dort am See Genezareth genau ein solches Boot ausgegraben haben. Die Archäologen haben ein solches Boot gefunden. Und er hat erzählt, dass es dann in den Zeitungen Schlagzeilen gegeben hat. Jesus Boot gefunden. Er hat selber eine Reiseleiterin erlebt, die gesagt hat, vielleicht sind mit genau diesem Boot die Jünger zum Fischen gefahren. Oder eine Pilgergruppe, der erklärt wurde, von so einem Boot aus hat Jesus den Sturm gestillt. Und dann sagte dieser Radiotheologe folgenden Satz. Ich habe mir die Aufnahme besorgt von diesem Wort zum Sonntag und er hat gesagt, das ist die eine Möglichkeit, mit dem Bibeltext des heutigen Sonntags umzugehen. Dinglich, handfest, faktisch. Über Jahrhunderte hin und reich an Varianten so geschehen auf den Kanzeln vieler Kirchen. Die Wundergeschichte wird nacherzählt und bis ins Detail ausgemalt, jedenfalls als absolut historisches Ereignis genommen. Das hat ihn zum Nachdenken gebracht, dass man diese Geschichte so dinglich, faktisch, handfest betrachtet, als absolutes, echtes historisches Ereignis. Man erzählt dann, dass der See Genezareth 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, dass es vom Libanongebirge Fallwinde gibt, dass die Wellen sehr hoch werden können, dass sie an den Felswänden des Sees reflektiert werden und sich das immer mehr aufschaukeln kann. All das hat er dann erzählt in diesem Wort zum Sonntag und hat dann eine Szene aus dem Gymnasium erzählt, an dem er unterrichtet. Eine Religionsstunde mit 17-jährigen Jugendlichen. Und er hat gesagt, dass diese Jugendliche, wenn man ihnen die Geschichte erzählt, natürlich Fragen haben. Dieser Jesus, ist er denn ein Supermagier, der ein Sturmtief in ein windstilles Hoch verwandeln kann? Ist er ein Deus ex machina, ein Gott aus der Maschine, der immer dann auftritt, wenn nichts mehr geht? Und abschließend bemerkte er, provokant waren sie schon, ihre Fragen, aber logisch. Um dann zu sagen, Zitat, nicht immer haben wir Antworten gefunden, fast immer aber sind wir von der Oberfläche auf den Grund gekommen. Denn das ist die andere Möglichkeit, dem Bibeltext des heutigen Sonntags zu begegnen. Das damals Erzählte von innen her verstehen, sich auf seine Symbole und seine Tiefe einlassen zu wollen. Und er hat dann weiter erzählt in diesem Wort zum Sonntag, dass es in der Geschichte auch um den Sturm in unseren Herzen geht. Und er hat erzählt von seinem eigenen Herzen, das zu tosen beginnt, wie dieser See Genezareth, wenn Gefühlswellen sich aufschaukeln, wenn die Flut unserer Sorgen kommt, der Abgrund der Ängste, unser Herz wie ein aufgewühltes Meer, das Jesus aber zu beruhigen vermag, wenn ich mich im Glauben an ihn wende. Und die Frage, die ich mir gestellt habe damals im Auto, als ich das gehört habe, die Frage, die für mich offen blieb, war, ja, hat Jesus jetzt den Sturm gestillt oder nicht? Natürlich ist dieser Blick auf das Innere sehr wertvoll, ja auch sehr berechtigt. Das, was so ein Bibeltext in uns auslöst, das ist ja wichtig, das ist das, was uns bis heute berührt und bewegt. Und es ist auch eine gute Anwendung, diesen Text so auszulegen und zu sagen, Jesus kann auch den Sturm in deinem Herzen beruhigen. Und ich glaube daran, dass das so ist. Aber irgendwie habe ich mir damals gedacht und denke ich mir auch heute noch, ist es auch ein bisschen bequem, diesen Text nur so auszulegen und das Dingliche, das Handfeste, das Praktische einfach wegzulassen. Das Problem wird deutlich, wenn der Theologe aus dem Radio sagt, die Wogen meines Herzens glätten sich nur langsam. Es wartet. Doch keine feste Hand packt meinen Arm. Keine Stimme von außen ertönt. Aber innen regt sich etwas, tief innen. Sanft wie ein Lächeln und hell wie offene Weite. Als ob Jesus zu mir spräche. Noch nicht, noch immer nicht hast du Vertrauen. Vielleicht erleben wir heute nicht mehr, wie Jesus so direkt ins Geschehen eingreift, weil er auch nicht mehr als Mensch so direkt hier bei uns präsent ist. Und darum sage ich, ist es irgendwie einfacher, bequemer, den Text nur auf unsere innere Welt, nur auf unsere Seele zu beziehen, nur auf das, was sich dort abspielt. Und das sieht man ja von außen nicht. Niemand kann dann so schnell unbequeme Fragen stellen wie, was, du glaubst wirklich, dass es einen Gott gibt, der echte Wunder tun kann, der ein Sturmtief umleiten kann? Diese Frage von innen und außen ist das, was uns heute beschäftigen wird in dieser Predigt. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam eine zweite Geschichte anschauen. Sie ist nur ein paar Kapitel weiter vorne, in Markus Kapitel 2. Wo ich denke, dass es auch genau um innen und außen geht. Um das Innenleben, den Glauben, das, was unser Inneres bewegt und das, was tatsächlich passiert, was faktisch und handfest greifbar ist. Wir lesen Markus im Kapitel 2. Und da geht es um einen Mann, dessen Leben ein horizontales Leben ist. Er hat ein Leben voller leerer Blicke an die Zimmerdecke. Diese Zimmerdecke ist sein einziger Priester. Er ist äußerlich gelähmt, kann seine Beine nicht bewegen. Und diese Lähmung hat auch angefangen, ihn innerlich zu lähmen. Er ist abhängig von anderen, auch für ganz kleine Dinge des Alltags. Abhängigkeit, Demütigung, Verachtung, Langeweile, Einsamkeit, Scham, Angst. So viele negative Wörter gibt es in seinem Leben. Aber gegen all diese negativen Wörter gibt es auch ein positives Wort in dieser Geschichte und das heißt Freunde. Dieser Gelähmte hatte gute Freunde. Da gab es Menschen, die sich seine Verzweiflung zu ihrer eigenen Sache gemacht haben. Wir lesen Markus 2, die Verse 1 bis 3. Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum ging, wurde bekannt, dass er in einem Haus sei, Jesus. Und viele versammelten sich, so dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er sagte ihnen das Wort. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen, und vier von ihnen trugen ihn. Diese vier Freunde, sie hatten einen Traum. Sie hatten eine Idee. Sie haben an etwas geglaubt. Das war, was in ihrem Inneren passiert ist. Und das, was sie geglaubt haben, hat sich ausgewirkt. Sie haben das umgesetzt. Sie sind gegangen zu ihrem Freund, haben ihn auf ein Bett geladen, auf eine Bahre und haben ihn zu Jesus hingetragen. Ihr Inneres, in ihrem Inneren, da war dieser Plan und das hat dazu geführt, dass sie ihren Glauben umgesetzt haben. Und dann lesen wir in Vers 4, weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm bringen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Stellt euch vor, hier oben ist vielleicht nicht ganz so einfach, heutzutage ein Dach aufzumachen wie damals. Ich stelle mir vor, wie diese vier Freunde oben sind. Sie schieben ein bisschen diese Schindeln zur Seite oder diese Strohballen oder was auch immer dort lag. Sie schauen durch die Ritzen, wo ist genau Jesus? Sie suchen die richtige Stelle. Und dann mit hohem Puls, mit viel Adrenalin in den Adern, sagen sie, okay, jetzt machen wir es einfach. Und sie räumen das Zeug zur Seite und lassen ihren Freund nach unten. In einem Kommentar habe ich gelesen auf Englisch, they unroof the roof. Sie entdachen das Dach, sie machen das einfach weg und sie lassen ihn hinunter. Und irgendwie muss ich schmunzeln, wenn ich das lese, denn diese Freunde, sie handeln einfach kindisch, wie Kinder. Sie tun etwas, das wir Erwachsenen nicht tun würden, wenn wir einen Sinn für Anstand haben und Etikette. Sie beschädigen fremdes Eigentum. Sie unterbrechen Jesus mitten im Reden. Sie machen Unannehmlichkeiten für all die Leute, die da herumstehen. Es ist wie wenn sie Kinder wären. Aber genau das macht sie in den Augen von Jesus zu Kinder Gottes. Wir lesen in Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sieht, da sagt er zu dem Gelähmten, Kind, dir sind die Sünden vergeben. Diese Freunde haben einen extra Aufwand auf sich genommen, um diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Und Jesus versteht, was sie möchten. Sie haben nichts gesagt. Sie haben ihn einfach runtergelassen. Und Jesus sieht ihren Glauben. Das war nicht etwas, was nur in ihrem Inneren passiert ist. Man konnte das sehen, was sie glauben. Und Jesus versteht, was sie möchten. Und Jesus, als er diesen Gelähmten sieht, der sieht auch, dass diese Lähmung nicht nur äußerlich ist, sondern dass sie auch tiefer geht, als man von außen sehen kann. In diesem gelähmten Körper liegt auch eine gelähmte Seele, innen und außen und innen. Und Jesus sagt zu ihm: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wie lange mag dieser Gelähmte auf diese Worte gewartet haben? Wie viele Tränen hat er unter seiner Zimmerdecke schon geweint? Und Jesus sagt ihm jetzt: Gott ist nicht böse auf dich. Und wenn ich die Geschichte bis hierher lese, dann habe ich in meinem Inneren so wie zwei Seiten, zwei Gedanken. Einerseits denke ich mir, okay, Jesus hat ihm die Sünden vergeben, jetzt ist eigentlich das Wichtigste passiert. Dieser Mann ist gerettet. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass kranke Menschen nicht mehr gesund wurden. Und es ist okay, dass Jesus einfach sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ja das Wichtigste. Das ist ein bisschen so erwachsen und abgeklärt. Und meine andere Seite sagt mir, nein, der wollte doch nicht, dass ihm die Sünden vergeben werden. Der wollte doch geheilt werden. Jesus, warum haben Sie ihn denn runtergelassen durch das Dach? Was war denn Ihr Plan? Sie wollten doch, dass er wieder gehen kann. Warum vergibst du ihm denn nur die Sünden? Das ist vielleicht eine kindliche Seite in uns, die so denkt. Und spürt ihr diese Spannung zwischen innen und außen? Die Sünden sind dir vergeben, das betrifft das Innen. Aber wir wollen doch, dass er wieder gehen kann, das betrifft das Außen. In diesem Raum gab es damals auch Menschen, die eine Spannung spürten. Aber das war eine ganz andere Spannung. Wir lesen die Verse 6 und 7. Es saßen dort einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich, also in ihrem Herzen innen, was redet der so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und was den einen zu wenig ist, war ihnen schon zu viel. Keine Menschen können Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Und hier kommt das Wort Blasphemei vor. Ihr kennt das von Blasphemie, Gotteslästerung. Er lästert. Nicht, weil er sagt, ich bin Gott, sondern weil er etwas tut, weil er sagt, etwas zu tun, was nur Gott tun kann. Und Gotteslästerung ist eine ernste Anschuldigung, denn im dritten Buch Mose steht, wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Und wenn wir das mal kurz durchdenken aus der Perspektive von diesen Schriftgelehrten, dann müssen wir sagen, ja, ihre Logik stimmt ja. Wenn jemand behauptet, er kann Sünden vergeben, dann tut er etwas, das nur Gott zusteht. Einer, der sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagt etwas, was nur Gott sagen darf und lästert Gott. Ihre Logik war richtig, aber der Schluss war trotzdem verkehrt. Denn es war ja Gott, der da vor ihnen stand. Und wenn uns dieses Loch in der Decke etwas zu sagen hat, dann vielleicht auch das, dass es der Glaube ist, der die Leute zu Jesus bringt, oft mehr als die Logik. Jesus in Vers 8 erkennt, dass sie solche Gedanken hegen. Hier steht Vers 8, sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche Gedanken hegen und spricht zu ihnen, warum hegt ihr solche Gedanken? Jesus wird hier dargestellt als derjenige, der die Herzen kennt. Und das ist etwas, was wir von Gott lesen im Alten Testament immer wieder. Und dann stellt er eine unglaublich spannende Frage, Vers 9. Und er sagt, und bitte stellt euch auch diese Frage jetzt, was ist leichter? Und er gibt ihnen zwei Möglichkeiten und er fragt, was ist denn einfacher, liebe Pharisäer? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh umher? Und nehmen wir das mal als echte Frage, was ist denn leichter zu sagen? Ich glaube, in diesem Zusammenhang kommt es darauf an, was kann ich leichter überprüfen? Und wenn ich diese Heilung sehe und der Mann nachher wieder geht, dann habe ich direkt den Beweis, dass das, was Jesus gesagt hat, auch tatsächlich passiert ist. Ich kann das sehen, ich kann das beweisen, ich kann das überprüfen. feststellen, ob das wirklich stimmt, was er gesagt hat. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann kann niemand von uns und niemand von den Anwesenden damals wissen, ob das wirklich passiert ist. Denn das passiert im Inneren, das passiert im Himmel bei Gott. Jesus kann einfach sagen, deine Sünden sind dir vergeben, und eigentlich weiß niemand, ob das tatsächlich passiert ist. Aber ob der Gelähmte wieder geht, das können wir alle nachher untersuchen und feststellen, ob es tatsächlich passiert ist. Und darum denke ich, ist es leichter, es ist viel leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, als zu sagen, nimm dein Bett und geh umher. Denn wenn ich das sage, muss ich auch den Beweis liefern. Die Frage, die sich die Schriftgelehrten gestellt haben in ihrem Herzen war, warum lästert er Gott? Sie haben sich gefragt, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und Jesus gibt ihnen in Vers 10 die Antwort und sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und er stand auf, er nahm sogleich die Bahre und ging vor aller Augen hinaus. Und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten, noch nie haben wir so etwas gesehen. Und ich freue mich, dass er geheilt wurde und dass auch diese Seite in mir jetzt sich freuen kann, dass die Geschichte ein gutes Ende hat. Ellen White schreibt im Leben Jesu einen interessanten Satz. Sie sagt, es braucht nicht weniger als Schöpfermacht, um die Gesundheit von diesem gelähmten Körper wiederherzustellen. Um diesen Mann zu heilen, um das Problem in seinen Beinen zu lösen, brauchte Jesus genau die gleiche Macht, genau die gleiche Kraft, die er auch gebraucht hat, als er die Welt geschaffen hat. Und am Ende ist es genau die Frage wie beim Sturm. Glaube ich, dass Jesus wirklich, tatsächlich, handfest, praktisch etwas verändern kann? Und nicht nur, in Anführungszeichen, in meinem Inneren. In den Psalmen finden wir diesen Gedanken sehr oft, dass Gott angebetet wird, weil er der Schöpfer ist, weil er diese Macht hat, etwas zu sagen. Und dann passiert es auch. Und ich finde es spannend an dieser Geschichte, dass Jesus diese Macht, diese Schöpfermacht nutzt, um zu beweisen, dass er auch innerlich wirken kann. Er nutzt das, dass dieser Gelähmte jetzt wieder gehen kann, dass er das gemacht hat und ihn geheilt hat, das ist der Beweis dafür, dass auch seine Sünden vergeben sind. Das, was wir anfassen können, das, was handfest, faktisch passiert, beweist uns, dass Gott auch im Inneren wirken kann. Wenn wir sagen, wir glauben, dass es eine neue Erde geben wird, eine neue Schöpfung, dann ist das eine leichte Aussage. Denn niemand kann das heute überprüfen. Und wenn ich sage, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann ist es auch so, dass man es nicht überprüfen kann. Ja? Aber dann ist es etwas, wo ich mich fragen muss, glaube ich, dass Gott das wirklich kann? Kann er das? Kann er etwas schaffen? Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass er wirklich diese Welt geschaffen hat, wie soll ich dann glauben können, dass er eine neue Schöpfung machen wird? Wenn wir an der Schöpfung sägen, wenn wir sagen, ja, wer weiß, wie das entstanden ist, vielleicht hat das nicht Gott gemacht, dann sägen wir an dem Beweis, den Gott uns gegeben hat, dass es eines Tages eine Neuschöpfung geben wird. Denn wie soll Gott denn etwas neu schaffen, wenn er das andere nicht geschaffen hat? Und wenn ich nicht glaube, dass dieser Gelähmte wirklich geheilt wurde, wie kann ich dann glauben, dass Gott meine Sünden vergeben will, so wie Jesus das getan hat? Und wenn ich die Geschichte vom Sturm auf dem See nur so verstehe, dass Gott mein Herz beruhigen kann, dann reduziere ich das auf das Innere. Aber wenn ich nicht glauben kann, dass Jesus diesen Sturm tatsächlich stillt, wie soll ich dann glauben, dass er in meinem Herzen etwas verändern kann? Dann bin es ja doch nur ich, der mein Inneres beruhigt, weil ich diesen schönen Text lese und an etwas glaube, was ich mir halt vorstelle. Innen und außen gehören zusammen. Und was diese Geschichte von dem Gelähmten uns zeigt, ist nicht modern, denn wir trennen das sehr oft. Vielleicht tun wir das, weil wir auch schon oft enttäuscht wurden, weil wir selber zu oft erlebt haben, dass Jesus nur die Sünden vergeben hat und dass Menschen dann doch gestorben sind. Aber wenn wir so argumentieren, dann gehen wir in die gleiche Richtung, in die auch Augustinus gegangen ist, der Kirchenvater Augustinus, der irgendwann dann gesagt hat, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dass dieses Grab nicht wirklich leer ist. Jesus ist nicht körperlich auferstanden, sondern nur in uns. Wenn wir uns bekehren, dann steht Jesus in uns auf. Das ist, wo die Kirchenväter dann uns hingeführt haben, wo die moderne Theologie uns hinführt. Das passiert einfach alles nur in uns. Aber Jesus in dieser Geschichte vom Gelähmten verbindet diese Dinge und sagt, damit ihr glaubt, dass das wirklich passiert, dass eure Sünden tatsächlich weg sind, zeige ich euch jetzt, dass ich die Macht habe, diesen Gelähmten zu heilen. Irgendwann, wenn wir nur das Innere betonen, dann nehmen wir uns diese Beweise weg. Jesus trennt es nicht. Die Bibel trennt es nicht. Und Jesus verwendet die gleiche Schöpfermacht, um diesen Gelähmten zu heilen, die er auch hatte, um die Welt zu schaffen. Ich möchte mich nicht auf diese innere Hoffnung nur verlassen, sondern möchte auch glauben, dass tatsächlich Gott Dinge tun kann. Die Bibel nimmt das nicht so auseinander, wie wir das oft auseinandernehmen. Es gibt so viele Rituale, so viele Dinge, die wir als ganze Menschen tun. So etwas wie eine Taufe, um das sichtbar zu machen, was in unserem Inneren passiert. So etwas wie eine Fußwaschung, ein Abendmahl. Die Bibel gibt uns diese Rituale, damit wir immer wieder das verbinden miteinander. Das, was in unserem Inneren passiert, mit dem, was wir tatsächlich tun. Die Juden hatten so viele Feste, die sie gefeiert haben, wo sie Sachen gemacht haben, wo sie Hütten gebaut haben, wo sie gepilgert sind und so weiter, weil dieses Innen und das Außen zusammengehören. Wir sind hier am Sabbat, wir kommen hierher tatsächlich, buchstäblich, weil wir glauben, dass das etwas ist, was Gott uns geben möchte. Innen und Außen gehören zusammen. Das, was außen passiert, das zeigt uns, dass Jesus Autorität hat, dass er Macht hat und auch in unserem Inneren etwas bewegen kann. Diese Geschichte stellt uns vor drei Fragen. Ist mein Glaube nur ein innerlicher Glaube? Spielt sich das alles nur in meinem Inneren ab? Oder das andere Extrem, ist mein Glaube nur ein äußerlicher Glaube? Und ich tue zwar ganz viele Dinge, aber verbinde in meinem Inneren gar nicht mehr damit. Wie viel von meinem Glauben kann man sehen? Ich bin dankbar für die Menschen in meinem Leben, die mich zu Jesus getragen haben. Und der Glaube von diesen Leuten war nicht einfach nur eine unsichtbare Sache in ihrem Herzen. Nein, ich konnte diesen Glauben sehen und spüren und wahrnehmen. Und das hat mich überzeugt. Und genauso wie alle damals das Loch in der Decke sehen konnten und sehen konnten, dass Jesus diese Macht hat, Sünden zu vergeben, konnte auch ich sehen, dass Jesus etwas bewirken kann. Und es braucht immer diese beiden Dinge. Es braucht den Glauben in mir, in meinem Herzen, und es braucht auch das, was man sehen kann. Sind wir solche Freunde für andere? Sind wir solche Freunde, die Menschen zu Jesus bringen, in unserer Arbeit, in unserem Umfeld, in der Schule, in unseren Familien, in unseren Beziehungen? Lasst uns Freunde sein, wie diese Freunde, die den Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und auch Paulus verbindet hier alle diese Dinge miteinander. Wenn du es in deinem Herzen glaubst und wenn dein Mund es nach außen bekennt, wenn du glaubst, dass Jesus wirklich auferstanden ist, sagt Paulus, dann wirst du gerettet. Innen und außen gehören zusammen. Wir werden auch als ganze Menschen gerettet. Und man müsste jetzt eine neue Predigt halten über dieses Thema, wo Menschen die Idee haben, dass unser Körper und unsere Seele getrennt voneinander existieren können. Dass das Innen und das Außen verschiedene Dinge sind und dass unser Äußerliches, unser Körper stirbt und das Innere kann weiterleben. Die Bibel sagt, es ist alles eins. Es gehört alles zusammen und wir werden als ganze Menschen gerettet. Und ich möchte schließen mit dem Vers 10 von Paulus in Römer Kapitel 10. Römer 10, Vers 10, wo er sagt, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Amen.